Heute gibt's zwei großartige Ereignisse zu feiern und ich beantworte jede Menge eurer Fragen. Also, los geht's! Moin und herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Vor zwei Wochen konnte ich noch nicht ahnen, dass es heute doppelten Grund zur Freude geben würde. Mein Buch, Die Superkräfte der Vögel, ist als Wissensbuch des Jahres nominiert. Mit diesem Preis werden Bücher ausgezeichnet, die Themen aus Wissenschaft und Forschung kompetent, verständlich und spannend darstellen. Die Superkräfte der Vögel sind in der Kategorie Überraschung nominiert. In dieser Kategorie werden Bücher für besonders originelle Herangehensweisen ausgezeichnet. Und darüber habe ich mich mega gefreut. Als ich das erfahren habe, bin ich echt so ein bisschen hier durch die Wohnung gesprungen und gehüpft und habe dabei ein bisschen gequietscht. Ich gebe zu, das war nicht sehr ladylike, aber es war einfach so großartig. Die Nominierung an sich ist natürlich schon super. Aber wie cool wäre es, wenn die Superkräfte jetzt auch noch gewinnen würden? Und dafür brauche ich deine Hilfe. Es gibt nämlich eine Publikumswahl. Unter wissenschaft.de sind alle Nominierten veröffentlicht. Und es wäre super, wenn du mir deine Stimme geben und für die Superkräfte abstimmen würdest. Die Wahl läuft ab sofort bis zum 15. August 2024. Und das Coole ist, du kannst dabei auch was gewinnen. Den direkten Link dahin findest du in den Shownotes und ich würde mich total freuen, wenn du mir und den Superkräften der Vögel deine Stimme gibst. Und weil ich mich so mega über diese Nominierung gefreut habe, habe ich das zum Anlass genommen, dass wir jetzt endlich eine Buchparty feiern. Das wollte ich schon damals, als das Buch rausgekommen ist. Da kam ja so ein bisschen Krankenhaus und Umzug und so dazwischen. Deshalb holen wir das jetzt nach. Live und digital natürlich. Und auch Vero Mischitz, die super coolen Illustrationen für das Buch gezeichnet hat, hat ganz spontan zugesagt, dabei zu sein. Darüber freue ich mich total. Denn sie wird uns unter anderem zeigen, wie wir selbst ganz einfach Vögel zeichnen können. Außerdem werde ich natürlich von den Superkräften der Vögel erzählen, aus dem Buch lesen und euch auch noch ein paar neue Forschungsergebnisse mitbringen. Also, hast du Bock dabei zu sein? Die Party steigt am 11. September 2024 um 19 Uhr. Schnapp dir dein Ticket unter vogelguckerin.de/buchparty. Den Link dahin findest du auch wieder in den Shownotes. Der zweite Grund zum Feiern ist natürlich das Podcast-Jubiläum. Dies ist nämlich die 50. Podcast-Folge. Ich habe euch eingeladen, mir Fragen zu schicken. Und das habt ihr auch getan, auf allen möglichen Kanälen. Es war großartig. Ein sehr cooler Nebeneffekt davon ist, dass ich jetzt weiß, dass der Podcast sogar in Schweden gehört wird. Grüße gehen raus. Und wie befürchtet, kann ich leider nicht alle eure Fragen auf einmal beantworten. Deshalb habe ich ein paar relativ zufällig ausgewählt. Ein ganzer Haufen eurer Fragen war auch so mehr oder weniger zu einem Thema. Die halte ich nochmal zurück und mache dazu demnächst nochmal eine eigene Podcast-Folge. Starten wir mit einer ganz leichten Frage, die ich eigentlich gar nicht richtig beantworten kann. Sie kommt von Julia aus Leipzig. Die hat mir auf Instagram geschrieben. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen. Welches war deine Lieblingsfolge? Und die Antwort darauf ist mega schwer. Das, was mir zuerst eingefallen ist, ist: Es ist nie die, an der ich gerade arbeite. Aber mit so ein bisschen Abstand kann ich dann lernen, die wertzuschätzen. Aber eigentlich sind es die Interviews. Ich weiß, die Antwort ist ein bisschen geschummelt, weil ich mich da auch nicht auf eins festlegen wollen würde. Denn jedes von denen ist einzigartig und hat mir einen Blick eröffnet auf einen ganz anderen Aspekt der Vogelliebe und damit meinen Horizont erweitert. Außerdem habe ich durch die Interviews so viele tolle Frauen kennengelernt und ich freue mich immer, dass ich die und ihre Geschichten mit euch teilen kann. Ich fände es mal mega spannend zu wissen, was denn eure Lieblings-Podcast-Folge bisher war. Schreibt mir das gerne mal auf einem der bekannten Wege, die ich auch nochmal in den Shownotes verlinke. Ich fürchte, ich sage das Wort Shownotes heute ganz oft. Bear with me. Almut von der Elbe hat mir eine E-Mail geschrieben. Liebe Silke, letztes Jahr war das Braunkehlchenvogel des Jahres, aber in diesem Jahr habe ich gar nichts mehr davon gehört. Meine Frage ist also, was macht das Braunkehlchen? Und das fand ich so eine mega gute Frage, die ich erstmal weitergeleitet habe an eine Expertin, Franziska Schmidt. Ihr kennt sie vielleicht noch aus der Braunkehlchen-Folge vom letzten Jahr. Sie ist Biologin und arbeitet im Braunkehlchenschutz in Hessen.
Hallo Silke, gerne versuche ich dir die Frage zu beantworten, was das Braunkehlchen denn aktuell eigentlich so macht. Ich möchte dafür aber schon gerne nochmal einen Blick zurückwerfen auf das Jahr 2023, denn das Jahr wurde ja von vielen Organisationen genutzt, Öffentlichkeitsarbeit für das Braunkehlchen zu betreiben. Und so wurden auch wir als Landschaftspflegevereinigung Land Dill zu verschiedenen Tagungen eingeladen, durften dort unser Projekt vorstellen, über unsere Erfahrungen berichten und konnten viele Gespräche mit interessierten Menschen führen. Besonders spannend fand ich das Braunkehlchen-Symposium in Nordrhein-Westfalen. Hier kamen Fachleute aus dem Braunkehlchenschutz aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zusammen. Und unser Fazit am Ende des Tages war, dass wir mit unseren Projekten und Maßnahmen schon einiges für das Braunkehlchen erreichen konnten und mit rund 600 Revieren hier im Dreiländereck auch deutschlandweit eine hohe Verantwortung für die Art haben. Auch wenn man dieses Jahr nicht mehr viel vom Braunkehlchen hört, geht unsere Arbeit natürlich weiter. Jetzt Ende Juli ist die Braunkehlchensaison schon wieder fast vorbei. Die meisten Brutpaare sind bereits fertig und sind zum Teil noch als Familienverbund im Brutgebiet unterwegs. Die Altvögel kommen jetzt auch so langsam in die Mauser. Das heißt, sie erneuern ihr Gefieder, bevor sie dann nach Süden in ihr Winterquartier aufbrechen und man die Braunkehlchen dann auch außerhalb der Brutgebiete wieder beobachten kann. In den nächsten Wochen werden wir unsere ganzen Beobachtungen aus diesem Jahr zusammentragen und dann können wir eigentlich erst mehr darüber sagen, wie die Saison so verlaufen ist. Man kann jetzt schon festhalten, dass die Braunkehlchen dieses Jahr recht früh mit der Brut angefangen haben und entsprechend auch viele Paare früh fertig waren. Das heißt, Ende Juni konnten wir schon viele flügge Jungvögel beobachten. Die Wetterbedingungen waren aber dieses Jahr schon eine Herausforderung, also sowohl für uns als auch für die Tiere. Der Regen hatte dazu geführt, dass die Heuernte ein bisschen aufgeschoben werden musste, sodass die Braunkehlchen mehr Zeit hatten, ihre Jungen großzuziehen, was eigentlich ganz vorteilhaft für die Art ist. Gleichzeitig scheint aber auch der Bruterfolg etwas geringer ausgefallen zu sein im Vergleich zu Jahren, wo es deutlich trockener war. Das hat uns aber am Ende nochmal gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist, denn so ein schlechtes Jahr mit schlechtem Bruterfolg kann eine Population auch schwächen und wir müssen einfach weiter dranbleiben.
Schöner hätte ich es auch nicht sagen können, Franziska. Vielen, vielen Dank. Elke Gärtner hat mir auf Instagram geschrieben, und sie fragt, wie kann ich den Ruf von Ringeltaube und Türkentaube unterscheiden? Für mich klingen beide gleich. Vielen, vielen Dank für diese coole Frage, Elke. Da kann ich nämlich jetzt mal meine Ringel- und Türkentauben-Imitationskünste zum Besten geben. Alle, die jemals irgendeinen Kurs mit Vögeln oder Vogelstimmen bei mir gemacht haben, kennen hoffentlich die Antwort. Aber für alle anderen, die Ringeltaube und die Türkentaube kann man total gut an der Anzahl der Silben unterscheiden. Bei denen kann man einfach mitzählen. Die Ringeltaube hat nämlich einen fünfsilbigen Ruf. Hu-hu-hu. Und dann schiebt die nochmal so ganz unmotiviert zwei Silben hinterher. Hu-hu. Man könnte auch behaupten, sie ruft: Hör gut zu, Gudrun. Also, die Ringeltaube hat fünf Silben. Die Türkentaube ruft dreisilbig. Und die Türkentaube ist sehr viel ausdauernder, wenn wir es freundlich formulieren wollen. Aber die zieht es nicht immer knallhart so durch. Und von der Türkentaube könnte man sich beleidigt fühlen. Man könnte da auch hören, du Kuh, du. Du Kuh, du, du Kuh, du, du Kuh, du, du Kuh, du. Aber ich würde das nicht so persönlich nehmen. Martina hat mich auf Instagram gefragt, welcher Vogel wärst du gerne? Sag jetzt nicht Rotkehlchen. Da musste ich sehr lachen. Nein, natürlich sage ich nicht Rotkehlchen. Es ist schön, wie gut ihr mich kennt. Ich habe da eine ganze Weile drüber nachgedacht, denn jeder Vogel ist natürlich super cool. Und wenn ihr mich morgen nochmal fragt, gebe ich vielleicht eine andere Antwort. Aber für heute würde ich mich auf die Küstenseeschwalbe festlegen. Die sieht nämlich ordentlich was von der Welt und hat immer Sommer und ist das Lebewesen auf der Welt, das am allermeisten Tageslicht abbekommt, weil sie dem Sommer und der Sonne hinterherfliegt. Oder vorausfliegt. Vielleicht einigen wir uns jetzt mal darauf, dass sie mit dem Sommer fliegt. Aber wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, würde mir wahrscheinlich auch die Dunkelheit und der Winter fehlen, weil die finde ich auch ganz okay. Ihr seht also, eigentlich wäre ich am liebsten ich. Und zufällig bin ich das ja auch.
Juhu! Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 50. Jubiläumsfolge. Mich würde mal interessieren, welchem Vogel du gerne mal begegnen würdest und warum.
Danke, Yvonne, für diese super coole Frage, die wieder mal so leicht klingt, aber gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich sage ja eigentlich immer, die Vögel, die da sind, sind immer die richtigen. Aber natürlich habe ich das auch, dass ich denke, den Vogel würde ich gerne mal sehen. Im letzten Jahr hatte ich das zum Beispiel mit den Großtrappen und mit dem Waldtrapp. Die habe ich dann ja auch beide besucht. Für dieses Jahr hatte ich mir eigentlich gewünscht, dass ich die Nandus sehe, die hier in Deutschland leben. Aber statt in das Nandu-Gebiet zu fahren, bin ich ja nach Mannheim gefahren und habe von da aus die Purpureier besucht, die dort unten in der Gegend brüten. Endlich mal eine Zaunammer gesehen, die gibt's bei uns im Norden nämlich nicht, und mich über die Bienenfresser gefreut. Die Nandus stehen also noch auf meiner Liste, weil ich mich total freuen würde, so große Schreitvögel mitten in Deutschland zu sehen. Ich finde, die sind auch sehr sympathisch, weil die sind nämlich ursprünglich aus der Nutztierhaltung, also aus Gefangenschaft entkommen und haben sich nicht nur allen Einfangversuchen widersetzt, sondern kommen auch ziemlich gut klar. Also ein echtes High-Five für die Nandus. Leider machen wir blöden Menschen ihnen mal wieder das Leben schwer, weil wir beschlossen haben, ach egal, das erzähle ich mal wann anders. Heute erzählen wir nur die guten Geschichten. Mehrere von euch haben mich auch nach Vogelbuch-Tipps gefragt. Meistens zu bestimmten Themen, aber auch manchmal allgemein. Nina zum Beispiel hat mich das in meinem Blog gefragt. Und ich habe natürlich jede Menge Buchtipps. Die hier alle auszuführen, würde ein bisschen weit führen. Ich empfehle euch mal auf meiner Webseite vorbeizugucken, wenn es euch interessiert. Da habe ich nämlich unter Empfehlungen eine Sammlung von allem Möglichen, was ich getestet habe und euch empfehlen kann. Unter anderem natürlich jede Menge coole Bücher. Lena hat mich auf Instagram gefragt, wie sie sich gut weiterbilden kann, um effektiv in einem Vogelhilfsverein tätig sein zu können. Das ist auch eine mega gute Frage, die sich hoffentlich ganz viele Leute stellen. Und hier kommt meine Antwort. Du kannst dich natürlich einlesen. Die Seite von wildvogelhilfe.org ist eine super gute Anlaufstelle und es gibt auch diverse Stadttaubenseiten, die viele, viele hilfreiche Informationen geben. Ich verlinke die dir in den Shownotes. Aber ich würde auch sagen, blass ist alle schnöde Theorie, denn so sehr ich Lesen schätze, würde ich dir empfehlen, dich einfach direkt an einen Vogelhilfsverein bei dir in der Nähe zu wenden. Die freuen sich nämlich garantiert über jede Hilfe, die sie kriegen können und bringen dir alles bei, was du wissen musst. Das hat ja auch damals Dimitra Tapra in ihrem Interview empfohlen. Die rettet ja Tauben. Hört in das Interview gerne nochmal rein. Ihr wisst schon, wo ihr den Link findet. Sollte in deiner Nähe aber gar kein Vogelhilfsverein sein und du bist einfach allein auf weiter Flur, dann streck trotzdem gerne deine Fühle aus zu Leuten, die das schon machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die nicht nur Menschen in ihrer eigenen Stadt beibringen, wie das geht. Nur Mut. Alle, die ich kennengelernt habe, sind zwar furchtbar viel beschäftigt, aber sehr, sehr nett. Andrea hat mich gefragt, wie kann ich Enten und Gänse unterscheiden? Und auch das ist eine richtig gute Frage, spätestens wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Gänse und Enten teilen sich einen Lebensraum. Sie kommen auch oft zusammen vor und sie sehen sich auch irgendwie ähnlich, oder? Also was ist da der Unterschied? Gänse und Enten sind sich auch wissenschaftlich betrachtet ziemlich ähnlich. Es sind nämlich beides Unterfamilien der Entenvögel. Wobei so eine Unterfamilie Enten gibt es eigentlich nicht. Die heißen dann Anatinae und sind dann nochmal unterteilt in Tauchenten, Gründelenten und so. Aber wir sprechen jetzt hier mal der Einfachheit halber von Enten versus Gänse. Gänse sind häufig größer als Enten und sie haben auch im Verhältnis einen längeren Hals. Auffällig ist, dass Enten häufig einen Sexualdimorphismus haben. Das heißt, dass bei denen die Weibchen und die Männchen ganz andere Gefieder haben. Das gibt es bei Gänsen nicht. Da sehen die Weibchen und die Männchen grundsätzlich gleich aus. Das Aussehen führt aber zu einem anderen Unterscheidungsmerkmal, dem Sexualverhalten. Gänse ziehen ihre Jungen in der Regel gemeinsam auf, als Paar, und sie gehen langfristige Bindungen ein. Gänse sind überhaupt sehr gesellig. Bei den Enten ist das anders. Entenmännchen, also die Erpel, die bemühen sich jedes Jahr wieder neu um eine Partnerin. Deshalb haben sie häufig auch ein Prachtkleid, also ein Gefieder für die Brutzeit. Fun Fact an dieser Stelle: viele männliche Enten haben einen Penis. Ganter, also männliche Gänse, nicht. Auch bei der Ernährung gibt es Unterschiede. Gänse sind Veganerinnen und sie suchen ihre pflanzliche Nahrung meist an Land. Die meisten Enten sind aber Allesfresser und sie suchen sich ihre Nahrung im Wasser. Um die Sache noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es auch sogenannte Halbgänse. Die haben Eigenschaften von typischen Enten und von Gänsen. Das sind bei uns hier an der Küste zum Beispiel die Brandgans. Die wird deshalb auch Brandente genannt. Sie kommt aber nicht nur hier an der Küste vor, sondern auch entlang der großen Flüsse Rhein, Elbe und Oder bis weit ins Binnenland vor. Deshalb kennst du sie vielleicht. Die sind ganz besonders schick, schwarz, weiß, beige, braun gemustert und sie haben einen leuchtend roten Schnabel. Brandgänse oder Brandenten fressen Muscheln und das zeichnet sie als Ente aus. Sie gehen aber auch langfristige Partnerschaften ein und es gibt bei ihnen keinen Geschlechtsdimorphismus. Das spricht dafür, dass sie Gänse sind. Du merkst, diese ganzen menschlichen Einteilungen in Gänse und Enten, na, nimmt die Natur nicht ganz so ernst wie wir. Ich möchte an der Stelle noch eine Frage hinterher schieben, die ich da auch total spannend finde. Denn was ist denn mit den Schwänen, wie mit unserem weißen Höckerschwan? Na, kommst du nicht drauf? Schwäne gehören nämlich zu den Gänsen.
Wow, herzlichen Glückwunsch, liebe Silke, zu 50 Folgen Podcast. Ich habe tatsächlich eine Frage. Wir hatten im Frühjahr bei uns in der Giebelwand ein nistendes Blaumeisenpaar entdeckt. Das war ganz zauberhaft morgens, das emsige Treiben zu beobachten. Dann waren sie plötzlich weg. Im Gegensatz zu den hier ebenfalls nistenden Sperlingen, die sich weiter tummeln. Wo übersommern denn die kleinen Kerle und kehren sie möglicherweise in nächster Generation an diesen Ort zurück?
Vielen Dank für diese Frage, Martina Komm. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich ganz viele Leute jetzt gerade im Sommer stellen. Wo verschwinden eigentlich die ganzen Vögel hin? Das Coole an Haussperlingen ist, dass die sehr standorttreu sind. Die leben in Kolonien, die bleiben immer an der gleichen Stelle. Und weil die sich so viel zu sagen haben, sind die natürlich auch super auffällig. Das liegt unter anderem daran, dass sie komplexe soziale Beziehungen haben und da gibt es einfach eine Menge Informationen auszutauschen. Blaumeisen sind da quasi ein harter Kontrast gegen. Die sind höchstwahrscheinlich noch in deinem Garten irgendwo oder zumindest in der Gegend, aber die halten sich jetzt mehr zurück. In der Brutzeit sind die ja super auffällig und kehren immer an denselben Ort zurück. Im echten Leben ist das aber viel zu gefährlich, weil dann wissen ja auch ihre Feinde, wo sie sind. Die versuchen also eigentlich so unauffällig wie möglich zu leben. Es kommt noch hinzu, dass jetzt so im Sommer, Spätsommer ganz viele Vogelarten anfangen zu mausern. Das heißt, sie tauschen ihr Gefieder aus. Das führt dazu, dass sie zwischendurch nicht so mobil, flink und beweglich sind, wie sie das sonst wären, weil einfach ihr Gefieder nicht mehr intakt ist. Sie sind in dieser Zeit also super verwundbar und verhalten sich unauffällig. Außerdem ist das mit diesem Kükenaufziehen auch echt ein Geschäft und es ist voll okay, wenn die davon ein bisschen chillen müssen. Venna hat mir eine E-Mail geschrieben. Ich mache gerade zum zweiten Mal die Erfahrung, dass ich mit dem schönen Vogelfutter auch Mäuse anlocke. Und meine Schwester erzählte mir gerade sogar von Ratten, die sich darüber freuen, dass Vögel eben nicht ordentlich futtern, sondern gerne auch mal was durch die Gegend schleudern. Was nun? Vogelfutter doch wieder weg? Danke für diese Frage, Venna. Das beschäftigt, glaube ich, viele Menschen, die Vögel füttern. Und das mit den Mäusen und besonders das mit den Ratten ist wirklich nicht witzig. Nehmt es bitte nicht auf die leichte Schulter. Aber vielleicht müsst ihr es ja gar nicht so weit kommen lassen. Es gibt verschiedene Maßnahmen. Erstens könntet ihr darauf achten, dass ihr nur so wenig Futter ausbringt, dass es abends auch wirklich aufgegessen ist, dass also nichts übrig bleibt. Das ist manchmal so ein bisschen schwer zu kalkulieren. Notfalls müsst ihr es wieder reinholen. Wenn ihr irgendwas hinhängt, achtet darauf, dass ihr das möglichst so hängt, dass man da nicht hochklettern oder rüberspringen kann. Was sich für viele als ein guter Tipp bewährt hat, ist, einen riesengroßen Blumentopfuntersetzer unter die Futterstelle anzubringen. Ihr könntet auch zwei nehmen, einen, der nach unten zeigt und einen, der nach oben zeigt, sodass alles, was runterfällt, aufgefangen wird und gar nicht erst auf den Boden kommt. Und der umgedrehte Untersetzer verhindert, dass die Ratten den Pfahl, auf dem die Futterstelle ist, hochklettern können. Falls ihr beim Vogelfüttern noch unsicher seid, habe ich dazu mal einen Guide zusammengestellt, in dem alles drinsteht, was ihr über Vögelfüttern wissen müsst. Ihr findet ihn auf meiner Webseite und natürlich direkt über den Link in den Shownotes. So, damit ist unsere Zeit um. Jetzt bleibt mir nur noch, euch Danke zu sagen. Danke natürlich für all eure tollen Fragen. Ich werde bestimmt noch in den nächsten Folgen die ein oder andere davon aufgreifen. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass ihr mich hier 50 Folgen lang begleitet und unterstützt habt. Vielleicht bist du ja ganz neu und hörst dir jetzt gerade die erste, zweite oder fünfte Folge an, aber vielleicht bist du auch schon von Anfang an dabei oder hast sie alle schon mal durchgesuchtet, was mir auch erzählt wurde. Ich freue mich immer total, wenn ihr mir schreibt und Feedback gebt und euch Themen wünscht. Dazu gibt es ja auch eine Podcast-Umfrage, die kontinuierlich weiterläuft. Also schreibt mir gerne weiterhin Fragen und Themenwünsche und ich gucke, dass ich die aufgreifen kann. Ich freue mich sehr auf die nächsten 50 Folgen mit euch und habe sogar schon eine Idee für das 100. Jubiläum. Mal gucken, ob ich das dann in 2 Jahren auch noch weiß. Bevor ich dich jetzt hier entlasse, wollte ich nochmal kurz an den Anfang der Folge erinnern, an die Nominierung der Superkräfte für das Wissensbuch des Jahres. Ich würde mich total freuen, wenn du meinem Buch Die Superkräfte der Vögel deine Stimme geben würdest. Und dann komm natürlich auch super gerne zu der coolen Buchparty. Beide Links findest du in, Überraschung, den Shownotes und auf vogelguckerin.de. Bevor mir jetzt hier Tränchen in die Augen schießen, hören wir uns einfach in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.